Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des RefLab. Mein Name ist Janne Horstmann und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter heiß her, heiß zur Sache. Wir reden über Sexualität. Ich rede über Sexualität mit meiner Gesprächspartnerin Franziska Ziegler. Franziska ist Sexualtherapeutin, hat Pädagogik und Religionskunde studiert und Sexologie, eine eigene Praxis, macht Sexualcoaching und Beratung. Und ja, wir unterhalten uns heute so ein bisschen über Sexualität und Achtsamkeit, würde ich sagen, wie Geist, Körper und Genitalien auch zusammenhängen und dass Sexualität einfach ein lebenslanger Lernprozess ist und alles, was wir gelernt haben, können wir wieder auch verlernen und alles Neue können wir auch hinzulernen und wieso Achtsamkeit und Selbstfürsorge auch ganz eng mit Sexualität zusammenhängen, was sich schon in unserem Körper zeigt, auch wenn wir gar nicht intim mit einer Person sind, was in unserer Haltung zu sehen ist, wie wir mit unserem Körper beim Sex umgehen. Darum geht's in dieser Folge von I Feel You. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
I Feel You, ein Psychologie-Podcast des RefLab. Das Leben ist kompliziert genug. RefLab.
Hallo liebe Franziska, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie schön.
Hallo Jana, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich starte ja immer mit der Frage, wie meine Gästinnen sich fühlen. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir gerade?
Ja, mir geht's gerade sehr gut. Ich bin jetzt gut hier angekommen, bin ausgeruht und bin aber doch auch ein wenig gespannt auf die Fragen und das Gespräch. Ja, ich freue mich sehr.
Voll schön. Das freut mich wiederum. Ja, ich bin heute müde, würde ich mal sagen. Ich freue mich total, dass du da bist. Ist auch so ein bisschen mein Highlight heute am Tag gewesen. Und wir hatten heute aber auch schon viele Sitzungen. Und das ist immer so, ich finde das so ganz egal, ob man da jetzt sehr aktiv dabei ist oder eher so passiv und zuhört, zieht das schon auch immer Energie. Und deswegen habe ich jetzt mich gefreut, dass du da bist und wir noch irgendwie ein schönes Gespräch haben. So ein bisschen mein Highlight für den Tag heute.
So schön.
Wir reden über Sexualität und ich habe mir eine kleine Einstiegsfrage überlegt und ich weiß gar nicht, ob sie stimmt. Warum fällt es uns häufig so schwer, offen über Sexualität zu sprechen miteinander? Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die untereinander sehr offen sprechen können. Sicherlich kommt es auch auf die Beziehung an, aber ich habe immer das Gefühl, auf bestimmten Ebenen geht es, aber so diese Offenheit, natürlich auch mit Fremden oder nur mit Bekannten darüber zu sprechen, nehme ich in der Gesellschaft nicht so wahr und denke dann aber, es ist irgendwie trotzdem ein großer Teil unseres Lebens oder auch unserer Beziehung ist auch oder kann auch sein das Ausleben von Sexualität. Und warum fällt es uns eigentlich so schwer?
Ja, große Frage. Also ich denke, wenn ich das so zurück überlege, das fiel mir auch schwer früher. Und ich habe es überlegt, seit ich das studiert habe, fällt es mir überhaupt nicht mehr schwer. Ja, es ist wie, ich glaube, wir lernen das gar nicht. Wir haben wie keine Sprache dafür. Oder es ist etwas, das tabu ist in der Familie. Es wird nicht darüber gesprochen. Und wie sollen wir dann das lernen? Und daher, denke ich, kommt auch eine gewisse Sprachlosigkeit. Vielleicht so die ganz, also so die alten Prägungen, die vielleicht unsere Großmütter oder sogar unsere Eltern noch erlebt haben, die fallen ja langsam irgendwie auch weg. Und ich weiß nicht, die junge Generation ist vielleicht sich eher gewohnt, auch darüber zu reden. Ich habe manchmal das Gefühl, es wird viel über Sex geredet, über Sexualität geredet, so bei den jüngeren Menschen, und dann auch wieder doch nicht, oder? Es ist so wie beides.
Ja, finde ich spannend. Ich wollte gerade schon intervenieren, als du gesagt hast, es wird viel über Sex geredet. Ich glaube, es wird viel über Themen geredet, die Sexualität betreffen. So. Aber wenn es sozusagen um die persönliche, um die eigene Sexualität geht, dann ist da schon noch eine sehr hohe Schwelle. Also dann ist es schon noch so,
das ist, ich weiß nicht, ob es unangenehm ist oder man hat irgendwie so das Gefühl, sich zu entblößen vielleicht auch.
Ja, es ist ja auch etwas sehr Privates für viele Menschen, oder? Es ist so, wie man redet auch nicht über Geld so öffentlich oder über den Glauben vielleicht auch nicht. Stimmt. Also es gibt sowieso die großen Themen, die dann einfach irgendwie auch noch Privatsache sind. Und das ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes, finde ich.
Ja, es ist nichts Schlechtes, solange es nicht zu einem Thema wird, das uns belastet.
Ja, genau.
Genau.
Mhm.
Und,
ja.
Und Sexualität kann ja aber durchaus zu einem Thema sein, was sehr belastend sein kann. Mhm. Wie sind deine Erfahrungen da?
Ja, ich habe einfach gemerkt, das ist lustig, oder wenn ich erzählt habe, dass ich jetzt Sexologie studiere, dann waren die Leute zuerst sehr neugierig und dann, wie es so weiterging mit dem Fragenstellen und Austauschen, habe ich gemerkt, irgendwann sind die Gespräche so wie am Verstummen und da habe ich gedacht, oh, es geht dann wie nicht weiter an einem bestimmten Punkt, wenn es dann wahrscheinlich zu persönlich wird, oder? Dann verstummen die Gespräche eher und ja, das war interessant zu bemerken und so unter meinen Freundinnen und Freunden vom Studium, das war sehr üblich und wir mussten das auch über unsere eigenen Sexualitäten reden. Das war wie, das gehörte wie dazu, auch die persönliche Reflexion zu machen. Daher war es für uns, war es sehr, ja, es war wie normal, darüber zu reden. Und wir haben auch gemerkt, das ist eine große Bereicherung, auch dieser Austausch.
Also kann ich mir total gut vorstellen, weil, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, Die Offenheit, darüber zu reden, gibt es halt nicht überall. Mhm. Und eben für manche ist das ja auch was sehr Herausforderndes und ja auch häufig mit negativen Gefühlen verbunden oder mit Unsicherheit. Ja, also Sexualität ist ja ein ganz großer Aspekt, der unglaublich verunsichern kann, oder?
Mhm.
Wie nimmst
auch,
du das wahr?
Ja. Ja, das merke ich jetzt vor allem auch dann in der Praxis, in meiner therapeutischen Praxis, dass ja, die Menschen kommen mit, ja, die erste Sitzung ist immer hoch aufgeladen, mit viel Nervosität, mit viel Mut auch, der da im Raum ist, sich zu zeigen, auch mit Problemen zu zeigen. Und dann so die Erleichterung, dass jemand jetzt einfach reden kann darüber und auch über schwierige Dinge reden kann.
Mhm. Ja. Passend dazu, was erwarten die Menschen von dir, wenn sie in deine Praxis kommen? Also was sind so... Ja, bestenfalls ihre Hoffnung, aber schlimmstenfalls auch vielleicht ihre Befürchtung. Oder wovor haben sie Angst? Du hast ja gerade schon gesagt, so, es braucht ganz viel Mut anscheinend auch für viele Menschen.
Ja, es ist einfach eine große Nervosität hier. Wie ist denn das? Oftmals wissen sie auch nicht so genau, was sie erwartet, oder? Das ist vielleicht der erste Moment, wo sie überhaupt darüber reden und über Themen, die sie vielleicht nicht mal mit ihrer Frau oder ihrem Mann oder ihrem Partnerperson geredet haben. Also das gibt, das braucht viel Überwindung, zu reden.
Welche Gefühle begegnen dir da?
Ich denke schon auch ein wenig Angst. Ich habe auch Leute, die ja schon verzweifelt gekommen sind. Es gibt auch solche, die neugierig sind tatsächlich, aber das sind eher die sind an einem kleineren Ort. Sie kommen ja, weil sie eine Lösung suchen.
Mhm. Mhm. Warum denkst du, dass sexuelles Wohlbefinden für den Menschen wichtig ist?
Oh, ich denke, das gehört wie einfach auch. Das ist ein Bereich des Lebens. Das ist ein wichtiger Bereich. Der begleitet einen ja von kleinen Kindern bis zum Sterbebett. Ist Sexualität immer irgendwie dabei? Es ist etwas, das uns geschenkt wurde mit dem Erregungsreflex, oder? Und ja, wir machen eine Geschichte, machen eine Lerngeschichte damit und daher ist es immer irgendwie dabei und es ist wie, glaube ich, schon so, dass die Menschen sich wünschen, dass das was Schönes ist. Es kann ja was Schönes sein.
Ich finde es ganz schön gerade, dass du, also zwei Aspekte, die du gerade genannt hast, zum einen, das ist, was ist, was es unser Leben lang begleitet. Mhm. Das ist nichts, das kommt irgendwann und das geht auch irgendwann wieder. Sondern das begleitet uns unser Leben lang. Und fand ich ganz schön die Formulierung, dass uns das geschenkt wurde.
Mhm.
Ja, kannst du dazu noch zwei, drei Sachen mehr sagen? Warum
ja,
das für
es
dich?
Ist so, ja, es ist so wie, oder das ist ein Reflex, der Erregungsreflex. Das kann man schon beobachten bei den Föten im Bauch der Mutter. wie sich die Penis, wie der kleine Penis aufstellt. Also der Reflex funktioniert schon im Mutterbauch. Und das geht dann weiter, oder? Wir haben das mitgekriegt in unserer Biologie, auch die Hormone. Und das ist so angelegt. Und wir machen eine Lerngeschichte damit. Schon als kleine Kinder lernen wir irgendeinen Umgang mit diesem Reflex und nutzen ihn vielleicht dann als Kleinkinder, um uns zu beruhigen oder um uns ein gutes Gefühl zu verschaffen. Und das hat noch gar nichts mit erwachsener Sexualität dann zu tun, sondern einfach mit Erkunden des Körpers, mit Wohlbefinden herstellen im Körper.
Ich habe das Gefühl, das geht manchen Menschen irgendwann so im Laufe des Lebens verloren. Also vielleicht ist das nur eine Annahme von mir. Aber das, was du gerade gesagt hast, diese Neugierde oder zu schauen, hey, ich habe diesen Reflex und ich gucke mal, wofür ich den nutze und kann mich auch mein Leben lang anders zu diesem Reflex verhalten.
Das ist ja mit allem so. Also wenn du kleine Kinder anschaust, dann siehst du ja, wie sie ganz neugierig und ohne Absicht ihren Körper erkunden. Oder? Sie tasten sich in diese Welt hinein, diese kleinen Kinder. Und so geht es eigentlich auch mit diesem Reflex. Sie tasten, probieren aus und mit der Zeit wird ja dieses Sinnesspektrum etwas kleiner dann. Und wenn wir älter werden noch, dann geht es ja ein wenig auch verloren. Wir sehen etwas schlechter, wir hören etwas schlechter. Und so ist es auch mit der Erregung. Das Gesinne und der Umgang mit den Sinnen, der verändert sich ja.
Und deswegen verändert sich dann dementsprechend auch die Sexualität.
Ja, ich glaube, das ist dann noch viel komplexer. Da kommen dann noch so Muster dazu, die wir uns angewöhnt haben. Muster der sexuellen Erregungssteigerung. Und dann kommt noch vielleicht ein Mensch ins Leben. Und dann gibt es noch die Beziehung, die dazukommt. Es wird dann schon auch komplexer mit dem Alter. Mit dem Älterwerden, ja.
Was sind so gängige Muster, die dir da begegnen?
Also was ich häufig erlebe ist, oder dass jemand sich ein Erregungsmuster aneignet, das machen eigentlich alle in der Pubertät. Und dann kommen sie mit jemandem zusammen und dann merken sie, dass das nicht ganz passt.
Das funktioniert auf einmal nicht.
Und manchmal passt es sehr gut, dann passt es wunderbar und dann kommen sie aber nicht zu mir, oder? Ja. Sie kommen ja dann, wenn es irgendwie Grenzen gibt. Und das sind wie zwei Lernprozesse und zwei Muster, die sich gebildet haben, die dann, wenn sie zusammenkommen in der Paarsexualität, nicht ganz zusammenpassen. Und dann meistens gibt es Probleme und dann holen sie sich Rat.
Was machst du dann mit dem Paar? Oder worum besteht dann deine Arbeit? Oder was ist so dein... wie arbeitest du mit Menschen dann?
Ja, also ich muss zuerst ganz genau verstehen, wie machen sie was, oder? Wie machen sie das ganz genau? Weil was ich gemerkt habe, es gibt wahrscheinlich so viele Sexualitäten, wie es Menschen gibt. Also das ist wirklich auch sehr spannend. Wie machen Menschen das, wenn sie die Erregung steigern? Da gibt es so große Unterschiede. Und dort einmal zu verstehen, wie macht das jemand? Und dann zu schauen, was sind seine Ressourcen, also was kann er, was funktioniert gut. Und zu schauen, wo sind die Grenzen. Und dort dann mit den passenden Übungen auch Unterstützung zu geben, um diese Grenzen weiterzusetzen oder da noch was Neues dazu zu nehmen, zu lernen, genau, zu ergänzen, zu erweitern, was auch immer.
Das setzt ja auch schon mal ein großes Lernwilligkeit voraus von den Menschen, die kommen und auch erstmal ein hohes Maß an Selbstreflexion und sich damit auseinandersetzen zu wollen, was die eigene Sexualität eigentlich bedeutet.
Ja, gell, es beginnt ja eigentlich meistens mit dem Anliegen. Eine Person kommt, hat ein Anliegen oder eine Not und dann stelle ich natürlich Fragen. Ich stelle so viele Fragen zu denen. Ich sage dann auch immer, schauen Sie, ich werde jetzt sehr viele Fragen stellen, die vielleicht auch sehr ungewohnt sind. Und Sie sollen dann auch immer gut schauen, welche Frage Sie beantworten möchten, ob Sie sich noch wohlfühlen mit der Frage. Und ich sage dann aber auch, ich muss wie diese Fragen stellen, damit ich dann gut unterstützen kann.
Das hat ja auch, also jetzt, wenn du das so erzählst, denke ich auch darüber nach, dass Sexualität ja auch ganz viel mit so mit eigenen Grenzen zu tun hat und welche Grenzen habe ich vielleicht, aber auch welche Grenzen setze ich mir auch selber so. Also was möchte ich und was möchte ich nicht und auch was möchte ich teilen natürlich oder was, welche Form von Sexualität möchte ich vielleicht auch bei mir behalten, wenn es jetzt um Fetische oder Ähnliches geht und was möchte ich mit einer Partnerin zusammen ausleben und auch wenn du jetzt zum Beispiel ins Spiel kommst, was möchte ich teilen und woran möchte ich arbeiten oder was sind die Probleme, die ich vielleicht auch mit Unterstützung angehen möchte.
Genau. Und ich denke, dort braucht es auch, das ist auch wie ein Weg zu merken, oder was brauche ich, was tut mir gut, was weiß ich noch gar nicht, was muss ich zum Beispiel einmal beobachten. Also manchmal frage ich nach dem Atem, wie sie atmen, und dann sagen fast alle, oder ich habe keine Ahnung. Und dort auch einmal herauszufinden, was gefällt mir, was brauche ich, was mache ich eigentlich genau. Das ist so ein ganz wichtiger Prozess, auch so sich selber wirklich zu spüren und wahrzunehmen. Und das ist für manche schon eine große Herausforderung.
Was kann man da tun? Also so, was sind so ganz kleine praktische, du hast jetzt gerade gesagt, nach dem Atem fragen. Was gibt es da noch so, um herauszufinden, womit ich mich wohlfühle oder was sich für mich richtig anfühlt?
Ja, genau. Also oftmals, ich arbeite sehr mit dem Körper. Also ich gehe vom Körper aus, weil ich das sehr sinnvoll finde. Und natürlich ist alles verbunden, also Körper und Emotionen und auch die Beziehung zum Vis-à-vis ist sehr zentral. Aber ich starte mit dem Körper. Und dort ist es halt, was kann der Körper tun? Oder? Er kann sich zum Beispiel anspannen oder wieder entspannen. Er kann Raum einnehmen in den Bewegungen oder er kann sehr kleine Bewegungen machen oder sogar still sein, also sich gar nicht bewegen. Der Körper kann Rhythmus geben, also im Rhythmus sein, schnell oder langsam. Und ich frage eigentlich nach diesen Dimensionen. Also ich schaue, wie macht jemand das in diesen Dimensionen drin? Also wie ist seine Körperspannung zum Beispiel? Wie bewegt er sich? Wie bewegt der Mensch das Becken zum Beispiel? Mhm. Oder der Oberkörper, der ist ja sehr zentral für das Emotionale.
Und ja auch dementsprechend so, Wie kann ich mich dann ja auch öffnen oder was zieht sich auch bei mir in bestimmten Situationen zusammen? Das ist ja auch ganz viel Körper mit Emotionen dann verbunden und den Gefühlen. So. Also nicht umsonst habe ich eine bestimmte Körperhaltung, wenn es mir so und so geht. Genau. So dieses sich zusammenziehen und anspannen und gleichzeitig dem Gegenüberstehen das Offensein und das Weitsein und eben auch das vielleicht Offensein für ein Gegenüber dann in Bezug auf Sexualität.
Ja, das hängt sehr, sehr stark zusammen. Oder? Das hat dann auch so, das ist der Zustand des Nervensystems auch, oder? Wenn ich so in die Entspannung gehen kann und tief atme, dann fühle ich mich meistens auch sicher, oder? Und dann fühle ich mich auch verbundener in diesem Zustand des Nervensystems. Wenn ich mich aber sehr fest anspanne und eine hohe Körperanspannung habe oder vielleicht den Atem anhalte, kann es sein, dass ich auch sonst enger werde, auch in meinen Emotionen oder auch im Denken, oder dass ich vielleicht mehr dann kritisch denke oder mich nicht mehr ganz so verbunden fühle mit meinem Gegenüber. Genau.
Wie lange machst du das, die Sexualberatung jetzt schon?
Ja, also vor einem Jahr habe ich meine Webseite veröffentlicht und begonnen habe ich schon vorher ein wenig damit. Genau, so während des Studiums schon, aber so richtig nach außen gegangen bin ich vor einem Jahr.
Ja. Magst du erzählen, wie du dazu gekommen bist, Sexologie zu studieren? Was das vielleicht auch, was passiert ist, dass du das Gefühl hattest, du möchtest das machen oder das ist dir wichtig?
Ja, das ist eine persönliche Geschichte, aber eigentlich ist sie recht spannend, weil ein Freund von mir hat mal gesagt, warum, wie bringst du das zusammen? Zuerst hast du Theologie studiert und jetzt noch Sexologie. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, das ist eigentlich gar nicht so abwegig. Für mich passt das irgendwie. Und es war schon so, oder ich bin, vor 30 Jahren war ich wirklich an einem anderen Ort. Ich hatte Probleme mit meinem Körper, ich hatte zu viel Gewicht und ich habe mich überhaupt nicht gemocht, auch so wie ich war, und habe gehadert auch und war sexuell überhaupt nicht selbstsicher. Ich war sehr unerfahren und hatte das Glück, einen sehr guten, liebevollen Partner zu haben, und wir haben eigentlich zusammen das entdeckt, und auch, ich habe, wie gesagt, wir sind zusammen schön geworden.
Oh, wie schön.
Und danach war so wie eine lange Zeit eigentlich, habe ich ja als Theologin gearbeitet, als Religionslehrerin, und habe das wie so ein wenig sein gelassen. Es war wie nicht so wichtig auch, das Thema. Und dann hatten wir so eine schwierige Phase in der Beziehung, und wir haben dann entschieden, dass wir einen Kurs machen, einen Tantra-Kurs. Und das war für mich so, ja, das mache ich jetzt halt. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich habe mich darauf eingelassen mit fast ein wenig Widerwillen. Mhm. Und dieser Kurs hat dann unglaublich viel bewirkt. Und interessanterweise war das ein sehr körperliches Empfinden danach. Ich hatte eine so krasse Körperwahrnehmung dann. 6 Tage war das nur. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Ich bin dann auf die Suche gegangen, habe gesucht so nach sexueller Energie und Spiritualität, weil es war für mich so etwas Spirituelles auch. Mhm. Und habe dann nur so spirituelle Konzepte gefunden, also Kundalini, die da wacht und so. Und dann habe ich gemerkt, das befriedigt mein biologisches meinen biologischen Wissensdurst nicht. Und dann habe ich weiter geforscht und bin dann zu einer Sexualtherapeutin gegangen, 1 Stunde, und die hat mir dann das sehr plausibel erklären können, was da passiert im Körper, mit der Erregung und wie sich die im Körper verteilen kann offenbar, und dass das zu diesem Erleben führt. Mhm. Und ich habe dann aber gemerkt, dieses Erleben macht auch ganz viel mit dem Herzen, also mit meinem Herzen. Das hat wie so, mir ist dann so das Bild gekommen von diesen Herz-Jesu-Darstellungen. In der katholischen Kirche findet man das zahlreich. Und ich habe dann gedacht, das Gefühl ist wie das offene Herz, das so strömt. Oder? Und das fand ich irgendwie ein wenig lustig, dass mir dieses Bild dann so präsent war. Aber so fühlt es sich an. Und ich habe gemerkt, dass dieses Gefühl im Körper, dass das nicht nur in der Sexualität entsteht, sondern auch beim Meditieren, beim Tanzen. Also ich konnte das in verschiedenen Momenten einfach wie herstellen und auch wieder abstellen. Du kennst mich jetzt ein wenig. Ich habe gedacht, dass ich will mehr dazu wissen. Ich will das erforschen. Ich will alles wissen dazu. Und dann habe ich, ich wollte sowieso dann schon eigentlich mehr so Richtung Körper und Psychologie arbeiten. Mhm. Ich hatte vorhin schon Coachings gegeben und Supervisionen. Ich habe gemerkt, mich interessiert eigentlich die Arbeit mit dem Körper und auch mit der Psychologie. Mhm. Und dann bin ich mehr zufällig auf dieses Studium gestoßen und habe das Curriculum angeschaut und gedacht, das ist es.
Ja. Ich finde es ganz schön oder ganz spannend, den Aspekt, den du genannt hast, dass Sexualität auch was total Spirituelles sein kann. Also dass es diesen körperlichen Aspekt gibt, den es vielleicht auch beim Meditieren gibt, oder vielleicht auch Menschen, die sehr intensiv im Gebet sozusagen gerade sind, dass da auch was Körperliches ausgelöst werden kann. Ja, dass uns irgendwie vielleicht auch mal nochmal auf eine andere Art und Weise empfinden lässt oder unsere Gefühle, unseren Körper nochmal ein anderer Wahrnehmungsgrad vielleicht auch einfach ist.
Ja, das stimmt. Und ich habe so gemerkt, auch, dass das schwierig war zu teilen, dass das nicht so viele Menschen ja irgendwie so schon erlebt haben, oder ich habe das wenig gehört, dass das bei anderen Menschen so ist, aber es gibt auch ganz wenig Forschung dazu, dass Leute tatsächlich sagen, Sexualität und Spiritualität, da gibt es eine Verbindung, und natürlich ist es letztlich dann eine Deutungssache, und es ist ja meine Deutung, dass ich das als etwas Spirituelles anschaue, wo ich merke, ah, jetzt bin ich verbunden mit etwas Göttlichem oder mit dem Universum oder wie man das dann nennen will. Mhm. Aber ja, das ist eine menschliche Erfahrung tatsächlich. Es gibt Menschen, die das so erleben. Und bei mir war es auch so.
Ich bin gerade in meinen Gedanken über den Begriff der Ekstase auch gestolpert, mhm. so dass Spiritualität ja auch durchaus was Ekstatisches sein kann, mhm. genauso wie Sexualität oder wie Tanzen, wie du es mhm. gerade genannt hast. Mhm.
Ja. Ja, und das Interessante ist ja, dass das wirklich so körperlich spürbar, bei mir auf jeden Fall, so körperlich spürbar ist. So dieses Öffnen, der Körper verschmilzt fast wie mit dem Außen. Und das ist so.
Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen auch, dass da auch doch wieder eine Angst sozusagen getriggert wird, weil das natürlich auch, ich weiß nicht, hat das was mit Kontrollverlust auch zu tun?
Möglicherweise. Also ich habe für mich so überlegt, was löst es aus? Mhm. Und es sind so wie zwei Schlüssel für mich jetzt. Mhm. Einer ist die Achtsamkeit, also das ganz Gewahrsein, was passiert gerade in mir drin, also das absolute Präsentsein. Mhm. Also keine Gedanken an irgendwelche Geschichten von morgen oder gestern, sondern wirklich hier und jetzt in meinem Körper. Und das Zweite ist so diese Entspannung dazu. Mhm. Also sobald ich etwas gestresst bin oder so ein wenig abgelenkt bin, stellt sich das Gefühl nicht ein. Es braucht wie so diese ganze Präsenz und die Entspannung und dann stellt sich das wie ein.
Voll schön, weil diese Präsenz irgendwie eine Grundlage für vielleicht dann auch gelingende Sexualität oder gelingende sexuelle Begegnungen. Mhm. Aber diese Präsenz ist ja auch für ganz viel anderes eine gute Grundlage. Mhm. So, also für unterschiedliche Bereiche. Eben vielleicht zum Beispiel auch für ein Gebet oder eine mhm. Gottesbeziehung. So, mhm. Also ich merke das immer, wenn ich habe, das ist jetzt auch was Persönliches, ich habe so eine App, mit der ich so regelmäßig versuche, so ein bisschen so Exerzitien zu machen. Mhm. Und da ist quasi eine Frage immer, wo nimmst du jetzt gerade Gott in deiner Umgebung wahr oder wo ist gerade, wo findest du gerade Gott in dir oder so, wie du gerade bist? Mhm. Und das finde ich auch immer sehr herausfordernd, weil es eben auch diese unbedingte Präsenz erfordert. Also dieses unbedingte, ich bin jetzt hier in meinem Körper und in meinem Geist und nicht bei irgendwelchen Aufgaben oder irgendwas anderem. Und das ist quasi dann auch so den Status oder das Mindset vielleicht, auch die Präsenz, die ich haben muss, um irgendwie mich zu öffnen für eben auch eine Verbindung, eine göttliche Verbindung oder eine Spiritualität oder auch ein Gebet, ja, oder vielleicht dann eben auch für eine gelingende sexuelle Begegnung zum mhm. Beispiel.
Mhm. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja. Ja.
Was würdest du unter gelungener Sexualität, was gehört für dich dann noch dazu? Also du hast jetzt gesagt, für dich persönlich ist es diese besondere Präsenz, aber ich glaube, das lässt sich sicherlich auch übertragen. Ich glaube, eine gewisse Präsenz muss irgendwie vorhanden sein. Was gehört für dich noch dazu?
Ich denke, was damit verbunden ist, ist auch so, dass das ganz bei sich sein können und trotzdem in Verbindung gehen. Das finde ich aber eine große Herausforderung. Oder dass man selbst so spürt, wie ist es gerade bei mir, was kann ich tun, um bei mir meine Erregung zu steigern, weil ich kann das ja nicht abhängig machen vom Vis-à-vis. Und das kann ich ja nur, wenn ich ein wenig wirklich bei mir bleibe, mit der Aufmerksamkeit auch, und trotzdem in der Verbindung bleiben, weil ich mache ja was mit jemandem zusammen hier. Genau, und das finde ich, das ist eine große Herausforderung. Mhm. Ja. Genau. Und dann, was ich schon finde, und das merke ich jetzt auch mit dem Älterwerden, dass es sich lohnt, einmal etwas Tempo rauszunehmen, einmal ein wenig zu ruhen, Pausen zu machen und zu spüren.
Okay.
Weil ich glaube schon, dass unsere Genitalien, das sind Spürorgane. Mhm. Und so diese Feinheiten zu spüren, ich glaube, das lohnt sich. Und gerade wenn man älter wird, ist das auch dann vielleicht anstrengend, so weiterzumachen wie als 20-Jähriger oder Jährige.
Also ich bin jetzt 34 und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich da Dinge verändert habe.
Ja, genau. Und nichtsdestotrotz, ich finde einfach die Vielfalt wunderbar. Also soll oder jede und jeder soll es so machen, wie es für ihn Spaß macht. Oder? Es kann ja sein, dass es auch mal tatsächlich Spaß macht, schnell und mit hohem Tempo und mit hohem Rhythmus und überhaupt mit hohem Tonus. Das macht auch Spaß, oder?
Ja.
Dann ist es einfach wichtig zu schauen, worauf haben wir gerade Lust auch.
Ja, und vielleicht auch zu abstrahieren von irgendwie dem, was man gehört hat oder was man irgendwie in Medien konsumiert hat, was irgendwie, ich mache so Gänsefüßchen, so in Anführungszeichen, die richtige Art und Weise ist. Also da hast du ja vorhin schon von Mustern gesprochen, dass das vielleicht auch ist, wo man sagen muss, so, das habe ich gesehen, aber es heißt noch lange nicht, dass mir das Spaß machen muss.
Genau. Und das beginnt aber schon im Jugendalter, oder? Das wünsche ich mir immer so sehr, dass die Jugendlichen das wie selber entdecken können und nicht zu fest abschauen, wie es sein sollte, sondern wirklich einfach mal reingehen und schauen, was fühlt sich gut an.
Hast du da Unterschiede zwischen Männern oder Frauen oder auch Jungs und Mädchen festgestellt, so von deinen Erfahrungen oder von deinen KlientInnen her? Also von diesem Explorationsverhalten oder schauen sich da die einen mehr ab oder die anderen weniger oder ist es... Oder also, haben wir da einfach alle mit zu kämpfen?
Also gell, in der Praxis kommen nicht die Jugendlichen zu mir, sondern sind Erwachsene. Aber so, was ich weiß einfach von Studien, ist schon, dass die Jungs eher Pornos schauen wie Mädchen. Das ist schon verbreiteter bei den Jungs, ja.
Und aber würdest du dann auch sagen, dass Frauen vielleicht auch mehr so dieses herausfinden, was ihnen gefällt, also das
Ich glaube, so wenn ich so schaue, was so die jungen Frauen, die wollen gefallen.
Okay.
Ja, also ich weiß nicht, wie das dir gegangen ist, aber irgendwie als junge Frau, ich glaube, das Gefallen wollen ist sehr stark und dann ist man auch nicht unbedingt sehr fest bei dem, was man bei sich spürt und bei den eigenen Bedürfnissen, sondern man will gefallen. Oder? Und dann macht man Dinge oder geht über seine eigenen Grenzen raus. Genau.
Ja, wie du, also hatten wir ja vorhin schon diesen Aspekt Grenzen oder Grenzensetzung. Mhm. Und das gehört irgendwie beides dazu. Die Freiheit, irgendwie für mich herauszufinden, was gefällt mir, was macht mir Freude, was macht mir auch keine Freude, was macht mir auch nur manchmal Freude, so, dass ich das auch verändern darf. Mhm. Also die Freiheit, irgendwie Dinge für mich herauszufinden und gleichzeitig aber auch die Klarheit zu haben, okay, da ist vielleicht irgendwie eine Grenze und die weiche ich vielleicht auch nicht dir zuliebe auf, sondern das ist für mich eine Grenze und ich traue mich auch, die zu kommunizieren.
Genau.
Weil das hat ja auch ganz viel dann eben, wie vorhin schon gesagt, mit sexuellem Wohlbefinden zu tun. Ich fühle mich ja nur mit mir selbst auch wohl, wenn ich weiß, dass ich meinem Gegenüber auch meine Grenzen kommunizieren kann.
Ja, und das Gegenüber entlastet es sehr, wenn jemand seine Grenzen auch setzt, oder? Weil sonst muss ich immer wieder Verantwortung übernehmen. Und wenn ich nicht weiß, wo ist deine Grenze, oder? Dann fühle ich mich auch nicht frei.
Beziehungsweise dann wird es halt so was Einseitiges, so wir finden jetzt mal bei dir heraus, was für dich geht und was für dich nicht geht. Was natürlich auch manchmal interessant oder schön sein kann, aber eben wenn es auf Augenhöhe stattfinden soll, dann ist es schön, wenn jeder für sich selbst Verantwortung übernehmen kann.
Ja.
Und das bedeutet aber auch, dass ich weiß, wo sind meine Grenzen, woran habe ich Freude und woran habe ich keine Freude. Du hast vorhin schon gesagt, dass du ganz viel oder ganz gerne mit dem Körper anfängst oder auch viel körperlich arbeitest, beziehungsweise mhm. Körperarbeit oder nach dem Körper auch fragst und nach dem Körperempfinden. Wie nimmst du den Umgang von Menschen mit ihrer Leiblichkeit oder mit ihrem Körper, mit ihrer Leiblichkeit sozusagen wahr? Was sind so deine Erfahrungen, auch im Zusammenhang mit so Gefühlswahrnehmungen?
Also das ist auch sehr unterschiedlich, oder? Das ist so, und ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit ist auch, die Körper zu beobachten. Also wie sitzt jemand bei mir, wie atmet die Person, wie viel Raum nimmt sie ein, wie ist ihre Körperhaltung auch, wie ist das Grounding, wie viel Bodenkontakt hat sie. Da beobachte ich sehr genau auch und schaue auf das. Und was ich schon merke, ist, dass oftmals auch Menschen gerade mit Problemen dann auch sehr viel halten im Körper. Oder? Das siehst du am Muskeltonus eigentlich, dass vieles gehalten ist, also vor allem im Oberkörper, der Atemraum relativ klein ist. Und das sehe ich aber durchaus einfach auch als Schutz, und das hat ja eine Funktion gehabt im Leben. Also wahrscheinlich hat die Person irgendwann im Leben eine Situation erlebt, wo sie halten musste. Und ja, das trägt sich dann weiter fort ins Erwachsenenalter, und das heißt, ich werde nicht diesen Schutz jetzt niederreißen mit der Person. Das ist nicht das Ziel, überhaupt nicht, oder? Weil das hat ja eine Funktion. Aber ihr bewusst machen, dass das Halten oder dieser hohe Tonus im Körper vermindert bei ihr das Spüren. Mhm. Und wenn jemand tatsächlich mehr ins Spüren kommen möchte, mehr spüren möchte, mehr die Emotionen auch fließen lassen möchte, dann gehen wir da ganz sachte mit Körperübungen da dran und schauen. Da muss ich immer schauen, auch wie weit geht es. Oder? Und meistens geht das dann nicht einfach, der Weg geht dann nicht einfach, jetzt lass mal los. Das geht sowieso nicht.
Es wäre schön, wenn es so einfach wäre.
Entspann mal.
Und los.
Sondern meistens gehe ich dann über die Bewegung, weil Bewegung heißt immer schon auch Variation im Tonus. Oder wenn jemand beginnt zum Beispiel mit dem Beckenboden zu pulsieren, dann hat er ja schon, dann ist der Tonus ja schon variabel. Und dann kann man zum Beispiel noch mehr Spannung aufbauen, als man schon hat. Und dann automatisch lässt der Körper etwas mehr los dann. Mhm. Also ich arbeite dann eher so fast ein bisschen konträr. Und eben, ich gehe mit den Leuten in die Bewegung.
Und damit lösen sich dann ja häufig auch eben so, also durch das Spannung und Entspannung lösen sich ja meistens auch Gefühle dann nochmal anders.
Ja, ja. Ja, und das braucht auch viel Mut, oder? Dass Menschen da wirklich diese Gefühle dann auch zulassen, weil manchmal kommen dann nicht nur die lustvollen und schönen Gefühle, oftmals kommt dann Trauer oder auch Aggression. Und das darf dann auch sein. Vielleicht zum ersten Mal darf das sein, oder?
Wie gehst du dann damit um, wenn das kommt? Also diese auch, ich sage mal, unliebsamen Gefühle.
Ja, die dürfen sein. Die haben einen Platz und die dürfen dann sein. Und oftmals ist es nicht gut, dann lange dort zu verweilen, sondern einfach wieder hin und her zu pendeln und wieder in die Ressource zu gehen. Ja.
Und dann aber auch zu sagen, so, hey, das ist okay, dass das da ist.
Ja,
und
unbedingt.
Und so, das darf da sein und wir schauen mal, was noch da ist.
Genau.
Ja.
Und das, und dem auch einen Raum, das zu erlauben, oder? Das ist oftmals ein Riesenschritt.
Mhm. Ja, kann ich mir auch vorstellen, gerade im Kontext der eigenen Sexualität, wenn da auch viel ist, was sich irgendwie ja vielleicht auch verschlossen hat oder verkapselt hat, irgendwie dann seit langem vielleicht das erste Mal wieder in so eine Öffnung zu gehen und sich auch zu erlauben, diese Gefühle zu haben.
Mhm. Und daher ist es meistens auch bei vielen ist es ein längerer Prozess. Also es geht dann nicht, dass sie einfach 2-3 Mal kommen und dann ist es fertig. Manchmal geht es über ein halbes Jahr oder sogar noch länger. Und bei gewissen ich sage jetzt, sexuellen Störungen geht es sehr rasch und dort ist es rein körperlich. Die können wirklich einfach mit dem Körper Übungen machen und anders atmen und dann geht das relativ zügig. Aber wenn es wirklich so diese emotionalen Geschichten sind, dann braucht es oftmals etwas mehr Zeit.
Finde ich total interessant, dass du eben so diese Verbindung ganz krass hast von Körperlichkeit und Emotion und aber eben auch quasi die Sexualität als Ort, wo sich das quasi, wo das zusammenkommt in dem Sinne. Mhm. Weil ja auch eine emotionale Öffnung mir es vielleicht auch erst ermöglicht macht, irgendwie in einer sexuellen Begegnung zu sein eben.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, von dem gehe ich, das ist für mich wie so eine, wie sagt man denn, eine Prämisse, von dem gehe ich aus, es ist alles verbunden, also es ist das Embodiment, oder wir sind eine Körper-Geist-Einheit und da gehören Emotionen, da gehört das Denken und auch der Körper dazu, das kann man nicht einfach loslösen.
Würdest du von dir sagen, dass du das immer, dass du immer das gut in einer Einheit hast? Oder?
Es ist ja schon immer eine Einheit.
Genau, aber bist du da gut ausbalanciert für dich?
Nein, würde ich nicht sagen.
Okay, gut.
Aber es ist interessant, wenn man die Zusammenhänge sich bewusst macht. Also das mache ich manchmal auch. Dann denke ich, ach, jetzt hast du so einen bewertenden Gedanken im Kopf. Wie ist jetzt gerade dein emotionaler Zustand und wie zeigt sich das gerade in deinem Körper? Und dann merke ich, es ist ja alles ist verspannt, alles ist angespannt und ich bin im Stress oder ich bin in der Überforderung und jetzt kommen die bewertenden Gedanken.
Mhm.
Und das passt dann schon, oder? Es ist dann kongruent, aber es ist nicht angenehm.
Ja, das stimmt. Es ist dann halt da. Aber es ist ja witzig, weil man da ja auch dann sich bewusst damit auseinandersetzen kann und sagen so, okay, so ist mein Körper gerade, was kann ich jetzt vielleicht tun? Nicht im Sinne von, ich will, dass das möglichst schnell aufhört, sondern wie kann ich vielleicht zum Beispiel ein bisschen die Spannung aus meinem Körper nehmen, so als bewusstes oder eben wie du sagst, reflektieren, so warum möchte ich gerade diese bewertenden Gedanken haben oder wie kann ich die auch wieder ziehen lassen, wie kann ich wieder zurück zu dem kommen, womit ich mich ja eigentlich auch wohler fühle.
Genau. Und das ist dann Selbstregulation, oder? Mhm. Das ist etwas, das man lernen kann. Ja.
Würdest du sagen, dass das auch wichtig für die Sexualität ist?
Auf alle Fälle.
Ja?
Ja, ja, einfach, oder? Manchmal sage ich zum Beispiel bei Paaren, was macht ihr im Schlafzimmer? Wie viel wohlwollende und verbundene Blicke habt ihr gegenüber einander? Schaut ihr euch an? Wie atmet ihr? Atmet ihr noch? Wie sind eure Körper? Ist der Rhythmus so schnell, dass ihr euch noch anschauen könnt? Und so weiter und so fort. Und dann merken sie vielleicht, was wir da machen, ist eigentlich recht wild und eigentlich hat es wenig mit Verbundenheit zu tun. Wir schauen uns gar nicht an.
Mhm.
Wir atmen eigentlich auch nicht mehr tief in den Bauch, oder zum Beispiel. So, und das ist einfach auch noch interessant, das zu beobachten. Was fühle ich gerade im Körper?
Das war für mich persönlich auch eine ganz erhellende Erkenntnis, sage ich mal so. Als ich auch so gemerkt habe, dass sich so meine Sexualität, so sage ich mal so von 25 bis jetzt so verändert hat. Mhm. Und dass ich so gemerkt habe, dass Sexualität für mich ganz viel mit Intimität zusammenhängt. Also viel mehr als, natürlich gibt es irgendwie einen Erregungsreflex und der ist da und der ist schön. Aber für mich hat so gelingende Sexualität viel mehr mit Intimität zu tun. Mhm. Und das geht nicht, wenn ich nicht mein Gegenüber zum Beispiel angucken kann oder mein Gegenüber spüren oder anfassen kann und mich nicht mit meinem Gegenüber synchronisieren kann sozusagen.
Mhm.
Wenn ich das nicht habe, dann fühlt sich das für mich auch irgendwo nicht mehr gut an. Ich kann trotzdem noch erregt sein, aber nur die Erregung reicht dann irgendwo nicht mehr für mich, sondern ich brauch diese Intimität zu meinem Partner.
Mhm. Ja. Genau, und es gibt ja unwahrscheinlich viele Motive, warum Menschen Sex haben miteinander.
So viele wie Menschen auf der Erde sind vermutlich.
Und so unterschiedlich kann es dann ja auch sein, was die Menschen machen, oder?
Mhm.
Ja. Und manche suchen tatsächlich diese Intimität und auch die Verschmelzung. Sie suchen, ja, sie haben Sex deswegen. Und manche machen Sex, weil sie ein Kind wollen oder weil sie sich rächen wollen oder weil sie verhandeln.
Ja, ja.
Du kriegst Sex, wenn du, oder?
Ja, voll.
Das gibt's auch.
Ja, krass, ja, habe ich. Ja, natürlich, bestimmt, ja, klar. Aber ja, stimmt, das ist auch irgendwo ein Stück weit ein Druckmittel teilweise. Mhm. Und ja auch eine Möglichkeit, andere Menschen tatsächlich auch zu manipulieren damit, beziehungsweise eben Druck auszuüben oder auch ja Intimität auch zu entziehen in der Beziehung. Genau. Was ja auch, das war mir nicht so bewusst. Also ich habe das einfach noch nicht so erlebt und es war mir nicht so bewusst, dass das passiert.
Das passiert.
Und das finde ich gerade sehr krass, wo du das jetzt so gesagt hast. Aber ja, natürlich ist es irgendwo auch ein Machtmittel.
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube noch oft, oder?
Mhm.
Ja. Und auch da, ich glaube, es ist wirklich ein Geschenk, wenn es passt und wenn beide irgendwo bemüht sind, auch diese Verbundenheit wollen, dann ist das auch wieder ein Geschenk.
Mhm. Ja, total. Und
was ich so erlebe auch, oder, dass gerade bei Paaren in langjährigen Beziehungen, dass sie sehr viel investieren so ins Teamwork und sie machen das super mit den Kindern und der Alltag ist gut gemanagt und alles Mögliche und auch die Liebe ist vertieft und es ist eine Sicherheit da, emotional. Und das Genitale wird wie so ein wenig, ja, das geht verloren, weil sie dort nicht investieren. Das heißt, die genitale Ebene wird wie ein wenig vergessen.
Mhm.
Dort wird nichts, also sie sind meistens nicht, sie machen dasselbe wie vor 20 Jahren noch, oder? Und die Körper verändern sich. Das heißt, es braucht auch dort wieder wie eine Achtsamkeit, auch im genitalen Bereich. Und das ist dann interessant, auch dort wieder zu investieren.
Ja, wie du gesagt hast, die Achtsamkeit sich selbst gegenüber auch. Mhm. So, wenn der Körper sich verändert, wenn die Sinnlichkeit sich verändert, wenn sich die Erregungspotenziale verändern oder die Erregungsmöglichkeiten auch verändern, dann muss natürlich auch die Sexualität mit dem Partner oder der Partnerin entsprechend muss nicht angepasst werden, aber wenn man dann eben sagt, man möchte eigentlich weiter eine gelingende Sexualität miteinander haben, dann muss da eben auch auf Aufmerksamkeit und Achtsamkeit hineinfließen.
Genau.
Ja.
Ja.
Was kann man tun, außer zu dir zu kommen?
Podcast hören,
ja.
Bücher lesen. Ja, ich glaube, unterdessen gibt es sehr viele wirklich spannende Bücher auch. Es gibt gute Podcasts von der Zeit, zum Beispiel gibt es, der heißt Ist das normal? Genau, den finde ich super. Es gibt auch auf Instagram Frauen und Männer, die gute Posts machen, wo man denen man folgen kann. Ja, ich glaube, heute hat man viele Möglichkeiten, einfach sich zu informieren. Und ja, am Schluss weiß ich nicht, ob es mich ganz ersetzen wird, all das, weiß ich nicht.
Hoffentlich nicht.
Weil man kann dann schon gewisse Übungen zu Hause alleine machen, und wenn ich sie dann in der Praxis anleite und schaue, wie macht das eine Person genau und vielleicht noch einmal wie noch unterstützen kann, dann ist das hat eine andere Qualität. Das ist auch zum Beispiel Online-Beratungen, das würde ich tun, aber ich mache es nicht gerne, weil ich wieder das Gefühl habe, es fehlt was.
Mhm. Ja, gerade wenn du gesagt hast, dass du also viel körperliche Arbeit, wie gesagt, es gibt Übungen, die kann man zu Hause machen, aber es lebt auch davon, dass mir jemand eine Anleitung gibt oder mich auch jemand beobachtet, wie du gesagt hast, sodass ich beobachtet werde in meiner Körperlichkeit. Weil du mir eben dann entsprechend auch die Hilfsmittel für meine Körperlichkeit mitgeben kannst.
Genau.
Ja. Ja, passenderweise die Frage, die ich immer, wir haben jetzt schon fast 50 Minuten gesprochen, die ich immer am Ende meiner Gespräche stelle. Was möchtest du den Hörenden mitgeben? zu deiner Arbeit, zu dem, was dir wichtig ist, was, wofür dein Herz brennt und was dir vielleicht so eine Botschaft ist, die du Menschen, die sich mit ihrer Sexualität vielleicht gerade auch auseinandersetzen oder auch mit ihrem Wohlbefinden in Bezug auf ihre Sexualität, was du den Menschen gerne sagen möchtest, dann hast du jetzt hier die Bühne dafür.
Oh. Ja, also was ich das Wertvollste finde eigentlich, dass es die Sexualität ist erlernt. Das heißt, das, was man lernen kann, das kann man umlernen, ergänzen, neu lernen. Das heißt, es ist auch bis ins hohe Alter ist noch ganz viel möglich. Und man kann wirklich noch Dinge entdecken, die man vielleicht aufgegeben hat. Es braucht wahrscheinlich den Mut dazu, das zu wollen oder das zu tun. Es braucht Geduld, weil Lernen, das ist wie wenn man eine Sprache lernt, oder? Es braucht viele Wiederholungen bei den Worten, die man sich da neu einprägt. Und so ist es auch mit der Sexualität. Wenn man neue Bewegungen dazu nimmt, braucht das Gehirn eine Zeit, bis das wie so automatisiert wird und sich zum Beispiel eine Vagina erotisiert. Aber es geht. Es geht. Man kann auch Muster aufweichen, man kann Anziehungscodes, also eben Fetische zum Beispiel erweitern, man kann auch ältere Körper wieder erotisieren, das geht alles.
Also Ermutigung hiermit, ja. für die Hörenden zu schauen, was man erlernt hat, was man vielleicht neu hinzulernen möchte, was man vielleicht auch verlernen möchte, wo man sagt, das ist ein Muster, was mir eigentlich gar nicht gut tut oder gar nicht mehr so gefällt. Und wie finde ich neue Sprachen, neue Bewegungen, neue Berührungen, die mir gut tun, die mich erotisieren, wie du es schön formuliert hast. Wie schön Körper können anders erotisiert werden, fand ich ganz schön gerade.
Ja, und auch wenn es dann Grenzen gibt oder manchmal hat man eine Krankheit oder die Erektion funktioniert nicht mehr wegen einer Operation oder so. Es gibt trotzdem viele Möglichkeiten, wie Menschen den Körper und auch zum Teil Erregung noch genießen können und dort zu forschen, was dann noch geht und auch herauszufinden, was einem noch gefällt. Und anstatt die Flinte ins Korn zu werfen und das Ganze aufzugeben, wenn man das will, oder?
Mhm. Ja. In diesem Sinne ein Aufruf, sich selbst und die eigene Lust vielleicht auch neu zu entdecken und neu zu erkunden. Mhm. Ja, voll schön. Vielen lieben Dank. Wie geht's dir jetzt? Wie fühlst du dich jetzt nach unserem Gespräch?
Ja, ich bin ganz belebt. Schön. Ja, es war ein schönes Gespräch. Danke vielmals. Das finde ich sehr interessant, wo so die Wege hinführen, gell? So, wenn man einfach so redet zusammen, ja.
Ja, ich habe mich voll gefreut, dass du da warst. Ich bin sehr dankbar für das Gespräch und habe auch für mich nochmal irgendwie ganz viel gelernt und jetzt auch nochmal mitgenommen, auch in Bezug auf Körperarbeit und Ähnliches. Und ja, danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Vielen lieben Dank.
Danke vielmals, Jana.